Willkommen zum Podcast Was mit Musik, dem Insider-Talk von Rolling Stone mit Hella Wittenberg und Sebastian Zabel.
Heute mit Volker Koopmans, dem Gründer und Chef von FKP Scorpio. Auf dem Land aufgewachsen, organisierte er zunächst kleine Gigs in der Nachbarschaft, bis er 1990 von Hamburg aus das Veranstaltungsunternehmen FKP Scorpio auf den Weg brachte. 7 Jahre später dann erstmalig mit dem Hurricane Festival im Portfolio. Es folgten Deichbrand, ein Southside Festival sowie Touren für Acts wie Ed Sheeran, die Rolling Stones und Bon Iver. Mittlerweile ist seine Firma einer der größten Konzertveranstalter Europas. Hallo.
Hallo.
Hallo Volkert. Ich erinnere mich an eine Szene, als Ed Sheeran sein letztes Album vorgestellt hat und wie er dich da herzlich umarmt hat. Hat sich mir so eingeprägt und du hast praktisch von Anfang an seine Konzerte veranstaltet, als er noch kein Superstar war und vor 40 Leuten gespielt hat. Zum Beispiel als Newcomer beim Rolling Stone Weekender 2011. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie hat das angefangen?
Naja, das fängt ja an über einen Agenten. Wir arbeiten mit verschiedenen Agenten zusammen und Agenten, die wir, ich sag jetzt mal, gut kennen, die sagen dann auch mal hier, achte mal drauf, da ist jetzt so ein kleiner Rotschopf irgendwie, da scheint was zu gehen, kannst du den bitte mal irgendwo auf ein Festival buchen? Und so kam es dann auch zustande, dass ich den halt auf den Rolling Stone Weekender gebucht habe und da haben wir uns dann das erste Mal gesehen. Da habe ich aber nicht erwartet, dass das jetzt ein Stadion-Act wird. Also das war schon ganz nett und war ganz gut, aber dass das jetzt so nach vorne losgeht, wusste man nicht sofort.
Das hat damals beim Rolling Stone auch keiner gedacht.
Aber könnt ihr mir sagen, wie war denn da die Resonanz? Kann ich mir ja vorstellen, dass das schon nochmal eine neue Nummer da ist bei diesem Festival?
Naja, er hat in dem kleinsten Raum gespielt, im Baltic-Saal. Der heißt anders, aber...
Der Alm. Ne?
Die Alm, genau. Und da gehen so 150 Leute rein und das kam da schon sehr gut an. Aber man muss natürlich auch realistisch sehen, dass er nicht der einzige Singer-Songwriter ist. Und man hört auch, dass er sich natürlich über die Jahre entsprechend entwickelt hat. Er hat jetzt vor gut einem Jahr hat er im Astoria in London nochmal das erste Album gespielt. Und da war ich auch dort und habe dann auch gedacht, die Songs waren eben noch nicht so gut wie die späteren Songs, das hört man dann schon so.
Wie bindet man so einen Weltstar an sich?
Ja, man kümmert sich, muss man so in der Überschrift haben. Also man kümmert sich darum und was er will und versucht das auch umzusetzen. Und daneben betreut man den natürlich auch rund um die Uhr. Ich bin bei jedem Konzert dabei und gucke natürlich auch, dass die Flasche Wein, die er gerne mag, gerade dort steht oder andere Annehmlichkeiten, sage ich mal. Wenn er abends mal feiern will, dann sagt er mir irgendwie, er möchte gerne in den und den Club, dann können wir das auch arrangieren und ja, andere Geschichten machen auch zwischendurch auf den großen Tourneen, machen wir auch irgendwelche Bootsausflüge oder Barbecues oder was auch immer. Auf jeden Fall versuchen wir ihm und auch natürlich nicht nur ihm, sondern auch seiner Crew das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Und wenn man lange mit einem Künstler zusammenarbeitet, entsteht dann auch irgendwann so etwas wie eine Verbindung oder eine Freundschaft. Freundschaft ist vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall hat man eine sehr gute Verbindung zu dem Künstler dann in den meisten Fällen.
Du weißt auf jeden Fall, was Ed Sheeran will und was nicht, ne? So ein bisschen kannst du auch von den Lippen quasi ablesen schon mit der Zeit.
Ja, ich weiß natürlich auch, weil ich schon so viele Shows auch gesehen habe und schon so lange mit ihm umgehe sozusagen, merke ich irgendwie, wie seine Stimmung ist und was jetzt gerade gut ist und was nicht gut ist. So, also wenn dann auf der Bühne mal 2-3 Mal was schief geht, so dann weiß ich auch, dass ich ihn abends nach der Show lieber etwas in Ruhe lasse. manchmal ist es auch so, dass wir 2 Stunden nach der Show irgendwie in deiner Garderobe sitzen und Wein trinken und uns unterhalten über Gott und die Welt.
Aber was er aktuell nicht will, sind scheinbar so ganz viele Konzerte in Deutschland spielen. Bedauerst du es, dass es nicht eine große Tournee jetzt ansteht?
Nein, das stimmt ja nicht. Wir haben ja jetzt gerade eine große Tournee gemacht. Wir haben letztes Jahr drei Städte, dreimal drei Stadien gespielt. Das waren schon wieder 600.000 Besucher. Er ist ja jetzt gerade nochmal nach Deutschland gekommen und er kommt auch sicherlich nächstes oder übernächstes Jahr wieder für mehr Termine. Und man muss natürlich auch sehen, dass ein Künstler wie Ed Sheeran weltweit gefragt ist. Der ist jetzt ab Mai bis Ende September durchgehend in Amerika, danach in Südamerika. Danach ist, glaube ich, Asien geplant und insofern, der ist natürlich überall gefragt.
Nun ist es ja so, dass du als einer der größten Konzertveranstalter Europas auch sicherlich eine gute Overview mit uns teilen kannst. Wie würdest du dann sagen, was hat seit der Corona-Pandemie sich wirklich auch verändert? Was sind da für Hoffnungen und Risiken, was kommt da alles mit? Vielleicht auch anhand des Beispiels von Ed Sheeran.
Ja, Ed Sheeran ist natürlich ein Erfolgsbeispiel. Insofern da ändert sich direkt nicht so viel, weil der immer noch sehr viel Tickets verkauft. Aber man sieht natürlich schon, dass bei mittleren Acts irgendwie die Zuschauerzahlen etwas schrumpfen. Und die Kosten natürlich enorm steigen. Das heißt, viele Bands können gar nicht mehr auf Tour gehen, vor allen Dingen im kleineren Rahmen. Und das ändert sich halt schon ein bisschen. Also die Kosten sind letztes Jahr bestimmt 20-25% gestiegen und dieses Jahr steigen sie nochmal um 20%. Und wir können das halt mit den Eintrittspreisen auch nicht mehr abbilden. So, wir können nicht mit den Eintrittspreisen noch höher gehen. Das heißt, die Margen werden enger und auch gerade für die Festivals wird es ein schwieriges Jahr im Allgemeinen, glaube ich.
Wie erklärst du dir die Zurückhaltung beim Publikum? Also wie du gesagt hast, das ist auch mein Eindruck, dass gerade bei kleineren und bei mittleren Acts oder Konzerten das oft nur so halbgefüllte Hallen sind. Wie kommt das?
Naja, das ist, also einmal hat es sicherlich auch mit Geld ausgeben, was ich nicht habe, zu tun. Also wenn ich kein Geld habe, dann kann ich nicht zum Konzert gehen. Dann hat es natürlich auch mit den veränderten Musikhören zu tun, sage ich mal. Man hört Spotify, aber nicht mehr ein Album von einer Band. Das heißt, man hat nicht mehr so den Bezug zu einer Band, die nicht gerade super bekannt ist, also wie beispielsweise Ed Sheeran oder die Rolling Stones. Das hat sicherlich auch damit zu tun. Und es ist, glaube ich, auch zweieinhalb Jahre Corona, wo man mehr oder weniger zu Hause gesessen hat, hat, glaube ich, auch irgendwie nicht geholfen.
Kannst du aus deiner Sicht erklären, wie sich das Publikum unterscheidet, das ältere Publikum, was es noch gewohnt ist, einer Band zu folgen und möglicherweise mehrere Konzerte einer Tournee zu sehen, weil man einfach total auf die Band steht, und ein jüngeres Publikum, was dann eben mehr so in einzelnen Songs und in einzelnen ständig wechselnden neuen Künstlern orientiert ist. Was heißt das für dich als Veranstalter?
Naja, das heißt für mich als Veranstalter, dass ich natürlich dem Trend sehr schnell folgen muss. Weil wenn ich dem nicht schnell genug folge, dann ist der Künstler schon wieder out sozusagen, weil der gerade 3 oder 5 Songs in den Spotify-Charts hatte. Auf der anderen Seite ist es so, dass eben oder früher war es halt so, dass die Fans eben der Künstlerin oder dem Künstler gefolgt sind oder der Band gefolgt sind und eben schon 3 Platten gehört haben. Ich meine, das ist ja auch das Verhalten des Plattenhörers hat sich auch geändert. Das gibt es ja kaum noch. Also als ich 17 war, da hat man irgendwie das Cover vom Album von vorne bis hinten auswendig gelernt und die Songs 3-mal durchgehört. Und das ist eben heutzutage nicht mehr so. Das heißt, als Veranstalter bei den Trends muss ich halt sehr schnell schalten. So.
Naja, so ein Trend, den ich ja mitbekommen habe, ist, dass man wieder extra Tickets drucken lässt, am besten wirklich noch mit einem besonderen Foto, damit die Leute wieder was in den Händen haben und sagen können, ich war da. So, weil es ja häufig jetzt auch einfach nur ein Ticket auf dem Handy ja ausreicht. Mhm. Ne? Ist das vielleicht das Pendant dazu, weil du ja, es klang jetzt bei dir so, als würdest du wirklich sagen, Konzert- und Festivaltickets werden nicht nochmal teurer, das geht nicht. Ist das dann die Möglichkeit, um zu sagen, dann gehen wir in die Richtung, dafür noch extra Kosten?
Ja, das nicht, aber es diversifiziert sich mehr. Das heißt, man muss das ganz normale, sage ich mal, günstige Ticket bereithalten. Aber dann gibt es eben eine Abstufung, dass man auch für 1.200 € ein Ticket beim Hurricane verkauft, was dann bestimmte andere Leistungen mit Übernachtung im Luxuszelt etc. beinhaltet. Und solche Einnahmen können wir schon mehr und mehr generieren. Da geht die Schere halt genauso auseinander wie in der normalen Welt auch.
Aber dass es so grundsätzlich jetzt einen Stopp gibt für so und so teuer sollte von einem für ein Ed Sheeran-Konzert das Ticket sein. Gibt es so ein Meeting, ein Memo dazu?
Ein Memo gibt es nicht dazu, nein. Ich meine, bei Ed Sheeran, da legen wir das halt fest und da sind wir wirklich immer an der unteren Grenze. Aber wir sehen ja auch, dass bei anderen Konzerten wie Justin Bieber oder was haben wir noch gehabt? Rolling Stones beispielsweise ist ein sehr gutes Beispiel. Natürlich auch sehr hohe Eintrittspreise genommen werden müssen, weil die Bands natürlich auch entsprechend teuer oder die Künstler oder Künstlerinnen auch entsprechend teuer sind. Und da testen wir natürlich schon, wie hoch können wir gehen. Und zwar nicht, weil wir das so gerne wollen, sondern weil der Konkurrenzkampf auf dem Veranstaltungsmarkt so ist.
Es gibt da ja ganz abstruse Entwicklungen. Bruce Springsteen hatte da neulich einen Shitstorm, weil die Tickets bis zu $3.000 gekostet haben. Und das ist dann aber auch eine Entwicklung, die dann aber auch nachteilig sein kann für den Künstler selbst, ne, wenn das zu sehr durch die Decke schießt.
Ja, die ist sicherlich, also bei Bruce Springsteen haben die Fans das, glaube ich, nicht erwartet, dass er das macht, weil er das bisher eben nie gemacht hat und auch ähnlich wie Ed Sheeran gehandhabt hat mit den günstigen Eintrittspreisen. Bei dieser Tour hat er wohl gesagt, okay, ich bin jetzt bald Pensionär und jetzt ist das die letzte Tour und jetzt mache ich das mal genauso wie die anderen auch. Das ist wahrscheinlich nicht so gut angekommen, aber ob es ihn dann im Endeffekt so interessiert, weiß ich dann auch nicht.
Da muss man ihn fragen und seine Persönlichkeit,
genau,
das stimmt.
Ja.
Nimm uns doch mal mit in deinen Alltag. Wie sieht so eine Arbeitswoche bei dir aus?
Die ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, ob ich unterwegs bin oder ob ich im Büro bin. Im Büro habe ich viele Meetings, mittlerweile auch viele Teams-Meetings. Das heißt, ich bin morgens um 9 im Büro und fange dann irgendwie vielleicht eine Stunde an zu arbeiten, erstmal den Schreibtisch sozusagen aufzuräumen und dann fangen die Meetings an. Meistens gehe ich dann abends noch zu einem Konzert und bin dann, wenn ich in Hamburg im Büro, im Hauptbüro bin, dann bin ich irgendwie abends um 22 Uhr, 23 Uhr wieder zu Hause. Meistens versuche ich dann irgendwie nicht bis zum Ende zu bleiben, damit ich irgendwann auch mal schlafe. Ansonsten bin ich natürlich unterwegs. Ich bin viel unterwegs zu den jeweiligen Büros, die wir in Europa haben, ob Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm etc. Da fliege ich morgens hin, abends zurück oder am nächsten Morgen zurück. Und wenn ich auf Tour bin, dann bin ich natürlich den ganzen Tag in der jeweiligen Halle und kümmere mich, arbeite von dort aus natürlich ganz regulär, aber achte natürlich darauf, dass alles glatt läuft.
Mhm. Und das machst du dann übers Handy oder übers Laptop und?
Ja, ich spreche auch. Das ist letztendlich natürlich auch eine Kontaktpflege. Ich spreche mit dem Produktionsleiter, ich spreche mit dem Tourleiter, mit dem Manager, mit dem Künstler, je nachdem. Also mit Ed Sheeran spreche ich, mit Mick Jagger spreche ich nicht so viel, so insofern. Aber auch der war sehr nett, als ich meinen getroffen habe. Aber wie gesagt, das ist natürlich immer unterschiedlich. Hat man einen Bezug zum Künstler, ja oder nein? Aber die Hauptsache ist, dass man eigentlich mit dem Umfeld spricht und dann da ist, wenn ein Problem auftaucht, so, und sich nicht versteckt.
Um mal so ein bisschen die Größe, so ein paar Eckpunkte da einzuschlagen, weil FKP ist wahnsinnig gewachsen in mhm. relativ viel, kurzer Zeit. Wie viele Mitarbeiter habt ihr und was für einen Umsatz macht ihr im Jahr?
Wir haben um die 300 Mitarbeiter. Wir haben im letzten Jahr 450 Millionen Umsatz gemacht.
Puh. Mhm.
Ja.
Das ist eine Hausnummer.
Das ist eine Hausnummer, ja.
Und wie viele Clubkonzerte und wie viele Festivals hast du aktuell auf dem Zettel, damit wir jetzt mal alle Zahlen hier abhaken können?
Also die Anzahl der Clubkonzerte weiß ich nicht. Ich würde mal so tippen zwischen 2.000 und 3.000 im Jahr. Es könnten auch mehr sein. Wir machen etwa 20 Festivals im Jahr.
Wahnsinn. Mhm.
Und ist dann dabei dein Job, wenn du das jetzt so durch uns durch den Tag führst, dann auch so mit einem Feel-Good-Manager dann auch wirklich zu vergleichen, dass du wirklich guckst, passt das alles so, ist die Stimmung richtig, wo muss man nochmal ein bisschen zusammenführen und eher auseinanderhalten, die Leute?
Also ein bisschen sicherlich, auf jeden Fall in Hinsicht der Künstler natürlich. Das ist sicherlich ein Punkt und auch der Produktionsleiter. Was die Mitarbeiter betrifft, hoffe ich auch, aber das kann ich nicht beurteilen, da müsste man mal die Mitarbeiter fragen.
Und wie schaffst du bei all dem so, dass dir nicht die Puste ausgeht?
Naja, es ist ja mein Hobby gewesen. Und wenn man ein Hobby zum Beruf macht, dann hat das immer deutliche Vorteile, dass man natürlich Spaß daran hat. Das heißt nicht, dass man noch immer alles toll findet, weil natürlich, ich mache das jetzt fast 40 Jahre, dann gibt es auch Arbeiten, die ich vielleicht nicht mehr so gerne mache, aber dafür habe ich mittlerweile auch ein Team. Den Luxus kann ich mir hier und dort auch leisten und kann dann eben auch mal eine Woche auf Tournee sein mit einem Künstler und das Büro läuft trotzdem gut weiter.
Und du hast ja noch ein zweites aufwendiges Hobby, was ja auch fast schon ein Beruf ist. Du hast eine Rinderzucht bei Stade.
Genau.
Wie kam es denn dazu?
Ich komme vom Hof. Meine Eltern waren Landwirte. Ich habe immer einen Bezug dazu gehabt. Ich habe mich irgendwann mit 15, 16 entschieden, dass ich kein Landwirt werden will, weil die Arbeit doch ziemlich hart ist. Mhm. Und wobei ich da zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, was ich machen wollte. So, ich bin dann irgendwie über die Musik und über das Jugendhaus, wo ich hingegangen bin, da haben wir dann Partys veranstaltet und das hat sich immer weiterentwickelt. Dann haben wir ein kleines Open Air gemacht, bin ich eben Konzertveranstalter geworden. Aber ich habe, wie gesagt, immer den Bezug zum Land gehabt. Ich wohne auch immer auf dem Land. Ich habe in meinem Leben ein Jahr in der Stadt Hamburg gewohnt und ansonsten habe ich immer nur tief auf dem Land gewohnt, weil ich das genieße. Und ich hatte dann 2017 habe ich neben meinem Haus Land kaufen können und habe dann überlegt, was mache ich jetzt damit? Ich habe das Land eigentlich nur gekauft, weil ich nicht wollte, dass da jemand baut etc. Und habe dann mit 6 Rindern angefangen. Und das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt, so do-it-yourself-mäßig. Und als die Pandemie dann anfing, hatte ich natürlich ein bisschen mehr Zeit. Da hatte ich dann schon so circa 30 Rinder. Da musste ich mich dann entscheiden, was mache ich denn nun? Entweder verkaufe ich 25 oder aber ich mache das richtig professionell und ich bin dann über die Landberatung. Die Landberatung ist eine Organisation, die die Landwirte berät. Und bin ich in Kontakt gekommen mit einem Landwirten und einem Tierarzt, die beide auch Mutterkuhherden hatten. Und wir haben uns angefreundet. Wir haben dann entschieden, dass wir einen Hof auf Krautsand übernehmen. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen gegangen. Das hat dann schon irgendwie ein Jahr gedauert. Und
wie viele Tiere sind es jetzt?
Wir haben jetzt so um die 500
Wahnsinn.
Tiere. Also 3. Wir haben alle Herden sozusagen zusammengeschmissen und versuchen das jetzt so ein bisschen durchzusortieren und sind jetzt dabei, eben auch das konsequent aufzubauen. Und dort haben dort eigentlich ein großes Projekt auf Krautsand. Haben jetzt gerade 20 Hektar Apfelplantagen übernommen, die wir jetzt auch noch bewirtschaften. Und das geht so weiter.
Also das ist also ein Äquivalent zu FKP Scorpio, ne? Das wächst und wächst. Und
genau,
so in Zweitjob.
Der Richtung, ja. Ja.
Was ist denn stressiger, eine Rinderherde betreuen oder ein Festival-Line-Up aufstellen?
Also definitiv ein Festival-Line-Up aufstellen, weil das ist ja nicht von einem selbst abhängig. Da ist man ja von vielen Zufällen und abhängig oder von vielen anderen Gegebenheiten. Eine Rinderherde zu betreuen, ist das Schönste der Welt, würde ich schon fast sagen, weil da ist man an der frischen Luft und bekommt die Ruhe, weil man dort die Herde betreut. Also das ist relativ einfach, aber ein Festival-Line-Up zusammenzustellen ist natürlich sehr schwer, weil welche Künstler sind verfügbar, welche möchte ich gerne haben, welche kann ich überhaupt mir leisten. Und all das muss zusammengefügt werden und ist nicht nur von mir abhängig, sondern eben auch von vielen anderen Menschen.
Aber auch so das nächste Hobby zum Beruf gemacht, ne? Du ziehst das dann schon auch durch.
Ja, das ist so ein bisschen, das liegt mir so ein bisschen im Blut. So, ich mag Stillstand nicht. Also wenn es muss irgendwie immer weitergehen und es muss weiterentwickelt werden. So, also es war genauso, als wir haben ja zunächst nur in Deutschland veranstaltet und haben dann eben so, dann wusste ich, ich habe jetzt so und so viele Festivals in Deutschland, ich habe die und die Tourneen, so richtig ist hier nichts mehr möglich, was mache ich als nächstes so? Und habe dann eben überlegt, okay, Europa wäre eigentlich ganz gut und wäre auch ganz gut in der heutigen Konkurrenzsituation, weil wir haben natürlich jetzt mit großen Konzernen zu tun, die auch sich weltweit aufstellen. Insofern müssen wir uns eben auch selbst aufstellen und entsprechend auch eine Europa-Tournee anbieten können.
Ich mag halt so deine Denke, dass es dann wirklich immer weitergeht. Das ist nicht so ein, und da setzt du einen Punkt und dann ist es das. Wenn ich jetzt auch mal zurückgehe, dass du für Jugendclubs auch Konzerte heranorganisiert hast, Artists da herangeholt hast auch, dann ging es ja von da aus eben weiter, wie ja ganz offensichtlich jetzt hier so wissen auch und merken, dass es riesig wurde, wird. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr dran teilhaben lassen, woher dieser Antrieb kam, aus dieser Leidenschaft, das so zu teilen, dass auch halt jetzt ne ausverkaufte Shows, ausverkaufte Festivals europaweiter am Start sind?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären, glaube ich. Also es ist, wie gesagt, es fing im Jugendhaus an. Ich habe dann, gucke ich immer nach Möglichkeiten. Was gibt es für Möglichkeiten? Ich muss auch nicht jede Möglichkeit wahrnehmen. Wenn ich kein gutes Gefühl bei irgendwas habe, dann mache ich das auch nicht. Ich bin nicht irgendwie getrieben durch Geld, sage ich mal. Natürlich muss ich Geld verdienen, weil ich bin dafür verantwortlich, dass meine 300 Mitarbeiter bezahlt werden. Überhaupt keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass das der Treiber ist. Der Treiber ist letztendlich die Leidenschaft. Und da gucke ich eben immer nach Möglichkeiten. So. Und als ich in Ostfriesland im Jugendzentrum gearbeitet habe, da habe ich halt geguckt, das wäre ja mal ganz toll, wenn du mal so einen Job irgendwie in der Musikwirtschaft, irgendwo im Musikbusiness hättest, das wäre ja ganz toll. Und noch toller wäre natürlich, wenn du davon leben könntest. So habe ich mir damals nicht vorgestellt, dass das überhaupt möglich ist. So. Dann bin ich Programmgestalter oder Booker von der Großen Freiheit 36 geworden, 1987. Da gab es eine Anzeige in der Zeitung, habe ich mich beworben, den Job habe ich bekommen, habe ich 4 Jahre gemacht. War auch sehr interessant, habe ich sehr viele Kontakte natürlich bekommen. In der Zeit hat auch Prince bei uns in der Großen Freiheit gespielt und CC Top und David Bowie und die waren alle mal dort so und dann habe ich aber gesagt, okay, jetzt ist mir noch ziemlich langweilig und es gab auch noch ein paar andere Punkte, die nicht gestimmt haben im Arbeitsverhältnis. Also mein Work-Life-Balance war nicht so besonders gut. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich höre da mal auf und bewerbe mich bei großen Konzertagenturen. Aber die haben mich nicht genommen. aus welchen Gründen auch immer. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann bleibt dir jetzt nichts anderes übrig, dann machst du dich jetzt selbstständig. Und dann habe ich mich mit einer Assistentin selbstständig gemacht, die Assistentin, die auch schon vorher mit mir in der anderen Firma gearbeitet hat, die habe ich gefragt, ob sie mitkommt. Und damit haben wir dann angefangen. So. Und dann haben wir eben die ersten Tourneen.
Mit wem? Was waren denn die ersten Acts, die du hattest?
Die ersten Acts, wir haben viel Blues und Reggae gemacht, weil das, ich sag jetzt mal, das war jetzt nicht so heiß, das wollte keiner machen. Vor allen Dingen die mit den Jamaikanern ist es manchmal auch nicht so einfach zu arbeiten im Reggae-Bereich, aber wir haben uns so ein ganz gutes Circuit aufgebaut durch Deutschland. Wir konnten immer so 10 Termine spielen, von Lindau bis Kiel sozusagen, und haben da jeden Monat eben eine Tour, einen Künstler irgendwie durch die Lande geschickt. Die ersten größeren Tourneen, so Anfang der 90er, waren dann schon, war Anne Clark damals, so ein Elektro-Act. Ich glaube, die tourt immer noch.
Sleeper in Metropolis.
Genau, genau. Ja. Sleeper in Metropolis war der große Hit. Und die Stone Roses haben wir mal gemacht, 1994. Und also es kam dann so nach und nach, kam schon mal der ein oder andere Künstler, aber wir waren schon so ziemlich verhaftet in dem Blues- und Reggae-Schema, bis wir dann mit dem Hurricane angefangen haben. Und das Hurricane habe ich auch, ich sag jetzt mal, nur angefangen, weil ich, das war dann schon, da war ich schon 7 Jahre selbstständig. Und ich habe das dann angefangen, weil ich wusste, es geht so, geht's nicht weiter. Ich muss mir irgendwas überlegen, damit ich einen, den nächsten Schritt machen kann. So, und da habe ich, bin ich halt auf die Idee mit dem, bin ich halt auf die Idee mit dem Hurricane Festival gekommen, und das hat funktioniert.
Nochmal einen Schritt zurück, weil du gerade davon sprachst, so die ersten Tourneen, die du gemacht hast, Künstler, die du dann engagiert hast und so weiter. Ist das heute noch so, dass du dir selber Acts anschaust, Sachen anhörst, aussuchst, oder hast du da inzwischen Mitarbeiter, die sich drum kümmern, auf die du dich da verlässt?
Also ich habe auch Mitarbeiter, klar, und ich habe auch ein gutes Team, und ohne dem Team würde die Firma auch nicht überleben, aber ich höre mir immer noch selber Sachen an, und ich fahre auch noch regelmäßig zum Great Escape nach Brighton oder auch mal zum South by Southwest, oder höre auch viel auf Spotify oder auf irgendwelchen normalen Listen, Songlisten, wo ich denke, das könnte was sein. Dann habe ich das bei mir so ein bisschen auf der internen Watchlist so und beobachte das mal. Check auch mal, wie denn die Struktur des Künstlers oder der Künstlerin ist oder der Band. So, weil es ist, wie gesagt, wenn die Band irgendwie von der Schwiegermutter des Bassisten gemanagt wird und das Kleinstlabel, das kleinste Dorflabel hat, dann ist das nicht unbedingt eine gute Voraussetzung manchmal. Also da hat man natürlich eine gewisse Erfahrung. Okay. Heißt nicht, dass es nicht gut gehen kann. Gibt sicherlich auch andere Beispiele, aber man guckt natürlich schon so ein bisschen auch, okay, habe ich jetzt eine Chance, dass der Künstler auch groß wird oder größer wird, so, weil ich kann die Firma nicht mit Clubkonzerten mit 100 Leuten über Wasser halten. So.
Hast du denn auch schon mal spektakulär daneben gegriffen, wo du dich verschätzt hast
und gedacht hast,
oh, die werden riesig und dann wurde nichts draus?
Genau.
Oder dass du mal was hast ziehen lassen, was vielleicht dann erfolgreich geworden
ist? Genau, genau. Also das eher, glaube ich, also das hat man natürlich immer mal zwischendurch. Also ich habe 93 mal von einem holländischen Promoter, den ich gut kannte, der also dort in der Geschäftsführung bei Mojo Konzerts war, der hat mir eine Band vorgestellt und gesagt, hier, die musst du dir anhören und das musst du mal machen. Ich habe mir das auch angehört und ich habe das auch mit vielen anderen Veranstaltern irgendwie besprochen. Wir arbeiten ja zum Teil mit lokalen Veranstaltern, damals noch mehr als heute. Und alle haben gesagt, das vergiss es, es wird nie was. Und ich habe es dann wieder zurückgegeben, habe gesagt, sorry, ich kann nichts damit anfangen. Und das war dann leider Radiohead.
Ach, so eine Kleinigkeit. Ja. Ungünstig.
Ungünstig, ja, aber das passiert.
Aber sowas, ne, das lässt einen dann in der Nacht nochmal wach werden und so, ah ja, da war die eine Sache. Das lief ja, naja, aber wenn es nur Radiohead sind. Ja, lass uns doch wirklich mal reingehen in so einen Festivaltag. Was ist denn wirklich, wenn der richtig gut läuft? Was ist denn da, was macht das für dich aus?
Naja, einmal muss natürlich organisatorisch alles stimmen, von der Bühne bis zur Toilette, sage ich mal. Also das ist natürlich wichtig. Es wäre schön, wenn es gutes Wetter ist. So, das ist in Deutschland nicht unbedingt gegeben. Ja, und es ist natürlich der Punkt, dass wenn dann der Headliner spielt, dass alle vor der Bühne stehen und sich freuen. So, das ist ein Gefühl, das kann man nicht, das kann man nicht wiedergeben. So, das ist so ein Punkt, wo ich sage, das macht Spaß.
Da stellst du dich dann auch so mit rein, um das mal so
Ja, ja, also vielleicht stelle ich mich nicht ganz tief mit rein, aber ich stelle mich auf jeden Fall auch hin und gucke mir ganze Konzerte an, um auch zu gucken, wie kommt das an, und gucke mir auch die Leute an, ob ihnen das gefällt. Und das ist für mich ganz wichtig, auch zur Entwicklung des Festivals, also für die weitere Entwicklung des jeweiligen Festivals.
Aber wenn du jetzt Radiohead irgendwo liest, da gehst du lieber weiter. Das willst du gar nicht. Das willst du gar nicht erleben, wie gut
so
das funktioniert.
Nein, so schlimm ist es nicht. Radiohead haben ja auch schon mindestens einmal beim Hurricane Southside gespielt. In Deutschland sind wir nicht die Veranstalter, aber beispielsweise in Schweden veranstalten wir sie mittlerweile. Also das ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht komplett vom Tisch, aber klar, man liegt halt manchmal mal daneben. So.
Das war so ein Horrorszenario beim Festival, was du so erlebt hast, wo du nicht gerne zurückdenkst, nur jetzt mal ganz kurz.
Naja, die schlimmste Geschichte war eigentlich 1999 beim ersten Southside Festival. Das war so mit das Schlimmste. Wir haben einen Platz bekommen über einen Bürgermeister, und dieser Platz gehörte aber drei verschiedenen Gemeinden und einer Militärschule, wenn ich mich richtig erinnere.
Oha.
Genau. Und ich bin Anfang des Jahres mit dem Bürgermeister, es war ein Bürgermeister, der sich richtig dafür eingesetzt hat, und bin auch herumgefahren, und er hat mir das alles gezeigt und ich besorgte das alles und so weiter. Die Gemeinde, für die der Bürgermeister zuständig war, hatte die kleinste Fläche. Die anderen beiden Flächen waren wesentlich größer, und von der Militärschule war auch relativ groß. Dann habe ich irgendwie auf den Mietvertrag gewartet, und der Mietvertrag kam nicht, und dann hat man mir irgendwann eröffnet, dass leider die anderen beiden Gemeinden dem nicht zugesagt hatten. Da waren wir aber schon im Vorverkauf, weil der Bürgermeister und die Militärschule wollte das Gelände auch nicht abgeben. Das heißt, wir hatten ein viel zu kleines Gelände, war eigentlich eine Fläche, aber wir hatten eben nur eine Ecke von dieser Fläche.
Für ein exklusives Showcase dann sehr gut geeignet.
Naja, aber nicht für ein Festival mit 30.000 Leuten. Und wir haben dann, wussten natürlich dann irgendwann, dass der Platz nicht ausreichen wird. Dann haben wir eine Fläche, die uns nicht zustand, haben wir dann eingezäunt, haben gesagt, okay, wenn jetzt Donnerstagabend die Leute alle kommen, dann machen wir irgendwann diese eingezäunte Fläche auf. Und dann haben wir genügend Platz, und dann werden wir wahrscheinlich eine kleine Strafe zahlen müssen, aber dann regelt sich das alles schon. Am nächsten Morgen war es leider so, dass diese Fläche, da war niemand drauf, aber alle anderen Flächen waren voll. Naja, und dazu kam dann, dass das Wetter grauenhaft schlecht war. Es war wirklich irgendwie, das ganze Wochenende war grauenhaft schlecht, und dann ist ich bin bis zum Sonntag geblieben, und am Sonntagmittag bin ich zum Hurricane geflogen, und Marilyn Manson war Headliner beim Southside damals, und alle waren guten Mutes, und er tauchte sogar im Catering auf, und was also völlig unüblich war, und dann habe ich gesagt, okay, dann fliege ich jetzt mal zum Hurricane und guck mal, wie es da so läuft. Und kaum war ich beim Hurricane gelandet, rief er mich an und sagte, ja, Marilyn Manson ist jetzt gerade irgendwie nach 15 Minuten von der Bühne gegangen, ist in den Bus gegangen, und der Bus ist weggefahren. So.
Oh mein Gott.
Und dann haben die Leute die Bühne gestürmt, sozusagen, und haben seine Anlage in Kleinholz zerlegt.
Ach, wenn es Deichwind gewesen wäre, aber so.
Sehr lange her, aber ja, man lernt sehr viel dadurch.
Ja, kannst du uns dann nach dieser Eskapade so sagen, wer jetzt so dein Traum-Headliner für ein Festival wie das Hurricane wäre? Ich denke jetzt direkt natürlich, ich hätte gerne Miley Cyrus, Rosalia, PJ Harvey. Und jetzt du.
Ja, das kommt ja drauf an. Ist es für mich oder ist es für die anderen? So, das ist ja, ich buche ja nichts für mich. Wenn ich es für mich buchen würde, dann würde ich auch Miley Cyrus buchen. Die könnte ich mir auch überlegen. Das würde ich auch mittlerweile machen. Ansonsten bin ich eher für Rage Against the Machine. Das würde ich dann irgendwie, die würde ich dann da eher sehen. Die hätte ich gerne nochmal, aber das hat bisher noch nicht geklappt. Aber Miley Cyrus würde ich auch sehr gerne bei uns begrüßen mittlerweile. Also das hat sich ja schon gewandelt. Und Das glaube ich, dass wir auch ein bisschen poppiger werden. Und insofern Miley Cyrus ist auch für mich, wäre auch ein Höhepunkt nochmal.
Was auch immer diskutiert wird in dem Zusammenhang, ist natürlich, dass jedes Jahr kommt die Diskussion wieder hoch, zu wenig Künstlerinnen, zu wenig weibliche Acts bei Festivals. Was sind die Gründe?
Ja, da gibt es natürlich eine Vielzahl von Gründen. Also grundsätzlich, glaube ich, entwickelt sich das schon in die richtige Richtung. Das dauert eben noch ein paar Jahre, weil man muss natürlich sehen, wo kommen wir her. So, wir hatten ja, ich sag jetzt mal, 98% männliche Künstler. So, und das, also beim Hurricane haben wir jetzt schon, ich weiß nicht, ob wir schon 50-50 sind, aber wir haben schon eine relativ große Anzahl auch weiblicher Künstler. Und das muss sich natürlich auch entwickeln. Dann liegt es natürlich ein bisschen auch an der Musikrichtung. Also Beyoncé ist natürlich ein super Stadion-Act und verkauft ein Stadion nach dem anderen aus, wäre aber leider nicht die richtige Künstlerin für ein Hurricane-Festival. So, und damit hängt es dann auch zusammen. Also es gibt eben auch im Rockbereich nicht so viele weibliche Musikerinnen und das schränkt es dann natürlich auch ein wenig ein. So, aber ich glaube, dass es schon auf einem guten Weg ist. Wir haben hier vor einem Jahr beim Temple of Sounds hatten wir Florence and the Machine, was total super war. Und da wird es immer mehr geben und das dauert einfach noch eine Weile. So, aber das kommt schon. So, es, was man nicht machen kann, und das ist eben, wir können nicht sagen, okay, wir buchen einfach mal 50% weibliche Künstlerinnen, die dann aber leider nicht die Tickets verkaufen. Das hilft ja auch keinem. So, dann gehen wir als Festivalveranstalter pleite, weil es eben noch nicht die Künstlerinnen sind, die so viel verkaufen. So. Aber wie gesagt, ich glaube, das ändert sich von Jahr zu Jahr mehr.
Apropos Ticketing, ihr seid seit langen Jahren in einer Partnerschaft mit Eventim, dem größten Ticketunternehmen. Wie ist es dazu gekommen und was heißt das für euch als Veranstalter?
Naja, ich habe natürlich viele, sage ich mal, durstige Jahre hinter mir, so von auch mit meiner Selbstständigkeit von 90 bis 97 war das kein Zuckerschlecken. Und auch vorher hatte ich eigentlich nie so richtig Geld, das war immer so gerade auf Kante. Und dann habe ich eben ab 97 die Festivals entwickelt und habe auch ein paar Jahre ganz gut verdient und habe auf Basis dieser Zahlen dann auch verkauft und zwar letztendlich aus Sicherheitsgründen, weil ich sage jetzt mal, ständig auf die allerletzte Mark zu gucken, ist dann schon schwierig und man muss auch, ich hatte damals oder ich habe zwei kleine Kinder gehabt damals und für mich war es eben auch wichtig, dass die Familie abgesichert wird. So, und habe das Geld im Prinzip zur Seite gepackt, was ich damals bekommen habe, habe weitergemacht und ich habe natürlich dann auch die Möglichkeit eben auf Finanzen zurückzugreifen, wenn es denn notwendig ist. So, und
Bei den Rolling Stones war das so.
Und ja, nein, bei den Rolling Stones war es nicht so. Das haben wir schon auch selbst finanziert. Aber der Kontakt der Rolling Stones oder zu den Rolling Stones kam über Eventim, kam über Klaus-Peter Schulenberg. Klaus-Peter ist mit mir nach Kopenhagen geflogen und hat mich dort vorgestellt. Und danach haben wir eben schon drei Tourneen mit den Rolling Stones veranstaltet. So, insofern hilft das natürlich schon enorm. Und immer am Rande des Ruins zu leben, ist auch schwierig, sage ich mal. So war es dann, wie gesagt, 2000 oder nach den ersten Festivaljahren war das nicht mehr so. Aber ich wusste, das kann immer mal wiederkommen. Das geht ganz schnell. Man liegt manchmal mal daneben, da hat man eine Riesentour. Ich würde auch ein Ed Sheeran könnte ja sein, dass er in 5 Jahren mal eine Tour hat, die überhaupt nicht läuft und dann hat man halb volle Stadien und dann verliert man Millionen und das muss man sich leisten können. So. Und da gab es ja auch in der Vergangenheit schon Beispiele, die langjährige Veranstalter wie Carsten Jahnke erzählt haben, wie er dann Marius Müller-Westernhagen veranstaltet hat und dann hat Marius eben ein Album gemacht, was nicht so gut ankommt und
ja.
Dann lief es nicht so und dann zehrt das an den Finanzen.
Mal ein Ausblick in die Zukunft. Wie siehst du die nähere Zukunft der Live-Branche? Was muss sich ändern? Gibt es Forderungen an Rahmenbedingungen? Was müsste besser laufen? Wo könnte man, bräuchte man Unterstützung?
Naja, ich glaube, dass alles, was Clubbereich betrifft, ich sage jetzt mal bis 500 oder bis 800 Besucher, glaube ich, muss unterstützt werden. Wenn ich als Veranstalter eine Ed Sheeran-Tournee im Stadion habe, dann kann ich das selber finanzieren und dann verdiene ich auch genügend Geld und das ist nicht das Problem. Aber ich glaube, dass viele der Clubs gerade in Deutschland schon unter Selbstausbeutung leben und nur deswegen die Clubs noch laufen. Und ich glaube, dass es sehr sinnvoll wäre für die Clubs, aber auch für die Musikszene im Allgemeinen, dass da wesentlich mehr Unterstützung stattfindet. Und zwar würde das natürlich auch vielen neuen Künstler und Künstlerinnen helfen. Wahrscheinlich könnten dann auch die Eintrittspreise in dem Bereich mal wieder gesenkt werden, wenn es da mehr Unterstützung gäbe. Und das würde natürlich insgesamt die Musikwirtschaft auch fördern.
Hast du eine Idee, wie so eine staatliche Unterstützung aussehen könnte?
Naja, nein, habe ich jetzt so konkret nicht. Ich weiß, dass es das in Holland beispielsweise gibt. In Holland werden die Clubs gefördert. Ich kenne das nur von früher aus den Jugendzentren, die dann auch immer Zuschüsse bekommen haben. Ist sicherlich ein altes System, aber und das musste man, da kann ich auch jetzt so nichts zu sagen. Da müsste man gucken, wie man das dann macht. Ob man sagt, okay, das ist an bestimmten Kriterien gebunden. Das muss sicherlich passieren, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass diese Clubs die Möglichkeit haben, eben auch vernünftig zu leben und viele, viele Konzerte günstig anzubieten, damit auch wieder mehr Leute kommen, weil ich glaube, das hat schon einen Grund. Ich meine, Ed Sheeran hätte nicht, und das jetzt wieder auf Ed Sheeran hätte nicht 3 Stadien in einer Stadt ausverkauft, wenn wir den Eintrittspreis nicht bei 80 Euro gelassen hätten. So, wenn wir da bis, was wir mit Sicherheit gemacht, also gekonnt hätten, wir hätten auch bis 200 Euro hochgehen können, aber dann wird der Kreis der Leute, die sich das leisten können, natürlich wesentlich kleiner.
Ja, so, und Ed Sheeran hätte so groß gar nicht werden können, wenn er nicht in Clubs hätte spielen können.
Das auch, ja. Ja, das ist auch über Jahre. Aber ich glaube, dass es auch für das Live-Erlebnis natürlich gut ist, wenn es vielleicht wieder Tickets für 10 Euro gibt oder so für den Clubbereich. Und ich glaube, dass das wäre sehr sinnvoll.
Und man braucht es ja auch, um Acts aufzubauen. Also du kannst ja, die können ja nicht gleich auf dem Festival spielen oder eine große Tour machen, wenn die Clubs sterben und nicht überleben können, dann können sich Acts auch gar nicht ausprobieren.
Genau. Und das ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass ein Act eben nicht nur 3 Gigs macht, bevor er dann die erste Platte macht etc., sondern ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, eine gewisse Live-Erfahrung. Ed Sheeran ist das beste Beispiel, er hat das über Jahre irgendwie gemacht, indem er irgendwie auf der Straße gestanden hat und gesungen hat und eben seine Erfahrungen gesammelt. Hat mir mal seine allerersten Aufnahmen vorgespielt, das war eher grauenhaft so und also das ist schon immer, und das ist, glaube ich, auch für eine Band wichtig, ist auch für eine Band wichtig, auch in Sachen Plattenvertrag oder so. Wenn gibt ja viele Künstler, Herbert Grönemeyer ist einer der Künstler, ich glaube, das erfolgreiche Album war dann erst das 4. Album. Ja. Das wird es ja heute kaum noch geben bei einer Plattenfirma, weil das kann sich eine Plattenfirma überhaupt nicht mehr leisten. So, weil natürlich auch überall abgeschöpft wird. Und das ist natürlich ein Problem. Also auch das wäre sicherlich eine gute Unterstützung. Ob das jetzt eigene Labels wären, der Künstler oder so, aber das ist eben auch, ich glaube, dass Künstler sich entwickeln müssen. Wenn wir jetzt irgendwie zurückgucken, dann sehen wir viele große Künstler, aber im Bereich Stadien sind die neuesten schon Ed Sheeran und Ed Sheeran ist auch schon seit 15 Jahren dabei, dann Coldplay ist schon seit fast 25 Jahren dabei und es gibt eben nicht so viele Acts, die so groß werden, weil sie das entwickeln konnten. No. Die erste Platte von Coldplay ist auch noch nicht so bombastisch. So. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass sich Künstler, dass Künstler Zeit haben, sich zu entwickeln.
Ich höre da doch schon eine Tendenz bei dir raus, wenn du über das erste Coldplay-Album sprichst und da so ein bisschen, naja, das ging noch in eine andere Richtung. Dann lass uns doch mal da in deinen Musikgeschmack in deinem Regal ein bisschen wühlen. Was sind denn so deine drei Lieblingsplatten? Das ist hier unsere Klassikerfrage und wir erwarten nicht weniger als ausführlich einen Blick in die Vergangenheit und jetzt. Was hat dich geprägt? Was prägt dich immer noch?
Also es gibt wesentlich mehr wie drei Platten, sage ich mal.
Gut.
Also, so, das ist, ich kann das auch gar nicht so sagen, weil das ständig wechselt. So, also insofern, ich würde das jetzt auch nicht auf Platten beschränken. Ich höre alles von Foo Fighters bis hin zu Ed Sheeran, bis hin zu auch Lady Gaga. Ich finde, Lady Gaga würde ich auch liebend gerne noch einmal veranstalten. Ist leider bei einer großen Konzernfirma jetzt, aber auch die finde ich, was sie macht, finde ich toll, ganz, ganz toll. Und ich kann eigentlich nicht so wirklich sagen, drei Lieblingsplatten. Es gibt natürlich ein paar ganz alte Platten. Ich bin ein großer Fan von Grobschnitt gewesen früher. Solar Music Live ist eine meiner Lieblingsplatten. Ich glaube, die Platte habe ich mir schon zwei oder dreimal gekauft, weil die Rille dann irgendwann nicht mehr zu bespielen waren. Und das kann ich mir, ich habe es jetzt eine Weile nicht gehört, aber ich kann es mir immer wieder anhören. Und das ist natürlich eine ganz andere Musik.
Die sind auch immer sehr extensiv getourt, ne? Und
genau.
Vor allem über die Lande. Ich komme auch vom Land und da war Grobschnitt immer eine Riesensache, wenn die da irgendwo gespielt haben.
Auch drei Stunden. Ich habe ja auch eine Verbindung zu Lupo immer gehabt. Ich spreche immer so alle, ich sag jetzt mal 10 Jahre mal wieder mit ihm, so, weil irgendwann haben wir zusammen gesprochen und da hat er gesagt, Volkert, ich dachte, du wolltest mit 40 aufhören. Und auf jeden Fall, das habe ich früher sehr oft gehört, aber Musikgeschmack entwickelt sich auch weiter. So, also ich höre sehr viel Singer, Songwriter. Für mich hat das auch viel damit zu tun, mittlerweile, ob ich einen Künstler veranstalte und wie ich mit dem umgehe und ob ich mit dem gut kann. Es gibt also bei mir so eine Aversion, dass wenn ein Künstler mich, sage ich mal, oder wenn ein Künstler irgendwie richtig scheiße drauf ist, sage ich mal, oder eine Künstlerin, und dann ist für mich, das kann ich mir die Musik auch nicht mehr anhören. Die Musik kann noch so gut sein, dann ist es für mich irgendwie kein Thema mehr. So, das ist ganz.
Da würde ich jetzt gerne einen Namen hören.
Ja, da kann ich ja keinen Namen sagen. Aber das ist wirklich ein Punkt bei mir. Also wenn ich einen Bezug zum Künstler habe, dann höre ich den auch noch viel mehr, und wenn ich den kenne, dann höre ich mir die Alben auch noch viel mehr an und gucke natürlich irgendwie, okay, was macht er denn gerade, und dann ist es für mich, dann habe ich da einen ganz anderen Bezug zu, als wenn ein Künstler sich komplett daneben benimmt, dann hat das für mich keine Relevanz mehr, dann ist das für mich, das ist genauso wie, ich habe ein anderes Thema, das ist jetzt nicht mehr so schlimm, aber früher war es so, wenn ich ein Konzert hatte, was einen erheblichen Verlust hatte, bin ich selber nicht hingegangen. Dann habe ich irgendjemandem anders den Check in die Hand gedrückt, habe gesagt, geh hin, mach das, ich kann das nicht. So.
Das ist ja interessant.
So. Aber wie gesagt, also es ist, das Schlimmste ist eben, wenn ein Künstler sich völlig daneben benimmt. Nicht unbedingt bei mir, aber es kann auch bei meinem Team sein oder wie auch immer, da, wo ich dann denke, okay, dankeschön. Und es gibt nicht so viele Künstler, die ich abgelehnt habe, aber es gibt ein paar Künstler, wo ich auch gesagt habe, ich mache die nächste Tour nicht mehr. Nicht, weil der Künstler nicht erfolgreich war, sondern weil er sich wie ein Arschloch benommen hat. Und dann habe ich gesagt, Dankeschön, das Leben ist zu kurz, um mit Arschlöchern zu arbeiten.
Okay, das ist eine Haltung.
Ja.
Das ist doch super. Hast du noch, eine Frage noch, hast du noch einen richtigen, so einen Traum? Gibt es so einen Veranstaltungstraum, dass du denkst, das würde ich wirklich gerne machen? Also die Tournee oder so ein Festival würde ich gerne mal machen.
Ich habe eigentlich alles gemacht. Das muss man wirklich so sagen. Jedes Mal, wenn ich auch mit meiner Frau spreche, dann ist es eigentlich so, dass sie sagt, ey, Volker, du hast alles gemacht. Du kannst jetzt wirklich voll und ganz Rinderzüchter werden. Wir haben ja ein Festival gemacht, das Summer's Tale.
Ja.
Das haben wir 5 Jahre gemacht. Das war mein Lieblingsfestival. Mhm. Das hat sich auch so ein bisschen daraus entwickelt.
Das hat sich sehr unterschieden von anderen, ne?
Genau. Das hat sich daraus entwickelt, dass ich selber gesagt habe, also ja, natürlich ist so ein Hurricane Festival ganz toll. Aber für mich persönlich, wo ich jetzt irgendwie am Rentenalter grenze sozusagen, also noch nicht ganz, aber habe ich natürlich mit den Acts nicht mehr so viel zu tun. Ich kann mit dem deutschen Hip-Hop nicht so viel anfangen. Das hat absolut seine Berechtigung und das ist ja genauso, wie unsere Eltern andere Musik gehört haben wie wir. Also insofern, das ist alles super. Aber ich möchte eigentlich wieder ein Festival machen, wo dann auch eben ältere Leute hingehen, aber es ist in Deutschland gar nicht so einfach. Es gibt in England durchaus Festivals wie Wilderness oder Latitude, wo dann wirklich auch drei Generationen zu einem Festival gehen, wo nicht nur Musik eine Rolle spielt, sondern auch Essen und Trinken und Workshops etc. Und das Summer's Tale haben wir nach 5 Jahren erstmal sein lassen, weil es zu viel Geld gekostet hat. Aber das wäre noch ein Traum, das nochmal neu aufzulegen. Und ich hoffe, dass das passiert. Wir sind da leider auch bei dem Gelände noch nicht ganz glücklich, weil das Gelände eigentlich nicht groß genug ist, um das zu finanzieren. Und da sind wir immer noch so ein bisschen auf der Suche. Das würde ich gerne noch einmal machen.
Das ist ganz interessant, weil ja eigentlich ist ja der Eindruck, dass sich Festivals auch mehr in die Richtung bewegen und verändern. Ne? Also es kommt ja heute viel mehr auch auf ein bisschen Komfort an, auf gutes Catering und solche Sachen. Das war früher
vielleicht,
ja nicht so stark.
Ne? Vielleicht haben wir den Schlüssel einfach noch nicht gefunden. Mhm. Wir haben das ja schon durchaus auch mal gemacht, dass wir ein Festival gemacht haben, wo die Grundidee gut war, aber noch nicht gut umgesetzt war, so wie bei den Plage Noir. Dann haben wir es erstmal sein lassen und dann haben wir einen Relaunch gemacht 3 Jahre später und haben gesagt, okay, jetzt haben wir uns wirklich eingehend damit beschäftigt und wissen, was wir da machen müssen und dann hat es funktioniert. Und insofern gebe ich da noch nicht auf.
Okay, dann vielen Dank.
Gerne.
Und wir sehen uns dann spätestens beim Rolling Stone Beach.
Auf jeden Fall.
In diesem Herbst wieder an der Ostsee, unser Festival, und freuen wir uns schon sehr drauf.
Und irgendwann wird Ed Sheeran da auch nochmal spielen.
Ah, das wäre so super.
Dann danke für deine Zeit. Wir waren Sebastian Zabel und Hella Wittenberg und abonniert uns doch und lasst uns eine gute Bewertung da.